Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Annäherungen an den Buddhismus, das ist heute unser Thema. Und dabei möchte ich jetzt ein bisschen auf den interreligiösen Dialog schauen, auch wenn da eigentlich alles klar zu sein scheint. Buddhismus und Christentum haben nichts miteinander gemeinsam, so heißt es jedenfalls meistens. Mehr noch, verschiedener geht's eigentlich nicht, wenn es um Religionen geht. Aber wer das sagt, hat einfach nicht genau genug hingeschaut. Das sagt zumindest der Religionswissenschaftler Perry Schmidt-Leukel. Er forscht an der Universität Münster zu interkultureller Theologie. Herzlich willkommen, Herr Schmidt-Leukel.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite.
Herr Schmidt-Leukel, Sie sagen, an der Aussage zwischen dem Buddhismus und dem Christentum gibt es keine Ähnlichkeiten. An dieser Aussage ist so ziemlich alles falsch, vor allem aber die bestimmten Artikel.
Genau, das ist der Punkt. Alle großen Religionsgemeinschaften, wie wir sie kennen, Christentum, Buddhismus, Islam, Hinduismus, sind in sich außerordentlich vielschichtig, haben eine große innere Vielfalt, die es fast verunmöglicht, eigentlich von diesen Religionen so zu sprechen, als hätten wir es hier mit homogenen, in sich stimmigen Einheiten und Systemen zu tun.
Aber von den theologischen Grundlagen liegen da doch Welten dazwischen, oder? Also als Beispiele: im Buddhismus gibt es Selbsterlösung, Erlösung im Christentum funktioniert durch göttliche Gnade. Im Buddhismus gibt es eher keinen persönlichen Gott. Gott als Person ist ganz zentral im Christentum. Also die Liste lässt sich noch verlängern. Das sind doch alles ganz massive, klare Unterschiede.
Das ist insofern richtig, als man gelegentlich den Eindruck gewinnt, dass bestimmte religiöse Auffassungen dominant sind. Aber wenn man genauer hinsieht in den Religionen, so lässt sich oft feststellen, dass das, was große Religionen voneinander unterscheidet, dass sich diese Unterschiede auch innerhalb einer jeden Religion wiederfinden. Also gerade das von Ihnen genannte Beispiel, die Auffassung, dass letzte Wirklichkeit ein personaler Gott ist, oder die Auffassung, dass wir es bei letzter Wirklichkeit mit einer eher impersonalen Kraft oder impersonalen Wirklichkeit zu tun haben. Es gibt beides in beiden Religionen. Das heißt, im Buddhismus vielleicht eine gewisse Dominanz einer solchen Vorstellung von einer nicht personalen letzten Wirklichkeit, eben dem Nirvana oder was auch als Dharma-Körper bezeichnet wird. Gleichzeitig gibt es im Buddhismus aber auch verbreitet die Vorstellung von einem ewigen Buddha. Das heißt, diese unpersönliche oder nicht persönliche Wirklichkeit nimmt persönliche Form an. Und im Christentum auf der anderen Seite gibt es auch viele nicht personale Metaphern, die auf die göttliche Wirklichkeit bezogen werden. Vor allem aber auch wirklich theologische Aussagen. Denken Sie nur an Thomas von Aquin, einen der einflussreichsten Theologen im christlichen Mittelalter, der gesagt hat, die Aussage, die am ehesten auf Gott zutrifft, ist die, dass Gott das Sein selbst ist. Das ist nun nicht gerade eine personale Vorstellung.
Sie nennen das diese Vielschichtigkeit der Religionen ineinander fraktale Strukturen. Nach dem Mathematiker Benoit Mandelbrot sind das Muster, die das Große im Kleinen wiederholen. Also dass zum Beispiel die Form der Krone eines Baumes sich im Muster der Adern auf jedem einzelnen Blatt wiederholt. Was heißt das für Religionen, für den Vergleich von Religionen?
Ja, das ist, wie ich meine, die eigentlich interessante und auch aufregende Entdeckung. Solche fraktalen Muster, also bestimmte Strukturen, die sich in jeder Komponente der Struktur wiederholen, finden wir vielfach in der anorganischen Natur, in der organischen Natur, bei vielen Bäumen, wie Sie selber gerade gesagt haben. Sie lassen sich aber auch im Verhältnis der Kulturen zueinander beobachten und im Verhältnis der Religionen. Vereinfacht gesagt, die Unterschiede zwischen den großen Religionen, das, was sozusagen religiöse Vielfalt eigentlich ausmacht im Kern, diese Unterschiede treten in unter anderen Namen, mit anderen Schwerpunktsetzungen innerhalb der Vielfalt einer jeden einzelnen Religion wieder auf und sogar runter bis zur kleinsten religiösen Einheit, nämlich dem einzelnen gläubigen Menschen. Auch hier ist religiöse Identität oder Religiosität nicht einfach immer homogen. Viele Menschen verbinden in ihrer persönlichen Frömmigkeit, in ihrer Spiritualität durchaus ganz unterschiedliche, teilweise gegensätzlich wirkende Motive, entweder gleichzeitig oder häufig auch im Laufe eines Lebens. Das heißt, die Religiosität wandelt sich, und wenn wir genauer hingucken, wie sie sich wandelt, dann finden wir hier wieder jene Unterschiede, die auch die innerreligiöse Vielfalt kennzeichnen und die globale religiöse Vielfalt.
Aber werden damit die übergreifenden Inhalte dann völlig egal? Also macht es dann eigentlich im Prinzip keinen Unterschied mehr, ob man seinen jeweiligen Bereich des Fraktals als Buddhistin oder als Christin bewohnt?
Ja, es gibt natürlich sozusagen nach wie vor Unterschiede zwischen den Religionen, die das kulturelle Gepräge betreffen, die den jeweiligen Zeitraum betreffen, in dem wir nun auf eine bestimmte Religion blicken. Und die Ähnlichkeiten sind struktureller Natur. Also nichts ist jemals vollkommen identisch. Aber in der Tat kann es überraschende Ähnlichkeiten geben zwischen, sagen wir mal jetzt, einem Buddhist der Richtung des reines Landbuddhismus im japanischen Mittelalter und etwa einem protestantischen Christen. Das ist auch schon den ersten katholischen Missionaren aufgefallen, den Jesuitenmissionaren, als sie im 16. Jahrhundert nach Japan kamen und dann voller Verblüffung nach Europa zurückberichtet haben, der Teufel habe dieselbe Irrlehre, die er dem Luther eingegeben habe, auch den Japanern eingegeben in Gestalt des reines Landbuddhismus. Das heißt, sie sind hier auf jene doch sehr frappierende Ähnlichkeit gestoßen.
Ist dann diese besondere Struktur, diese fraktale Struktur von Religionen selber etwas Göttliches?
Oh, das soweit würde ich ehrlich gesagt nicht gehen. Es ist zunächst einfach mal eine religionswissenschaftliche Beobachtung, die etwas gegen den Zeitgeist geht, denn es hat in den letzten Jahrzehnten eine starke philosophische Bewegung gegen den Strukturalismus gegeben. Also eine Bewegung, die sagt, wenn man versucht, in einer Vielfalt von Phänomenen bestimmte Strukturen zu erkennen, dann werde man der Besonderheit des Einzelnen nicht mehr gerecht. Und so hat man strukturalistische Ideen vielfach verworfen. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass ältere strukturelle Beobachtungen mit zu groben Strukturmustern vorgegangen sind. Und gerade die fraktale Geometrie zeigt sich als sehr erfolgreich, um Strukturen zu verstehen, die sich bei scheinbar chaotischen Phänomenen zeigen, wie etwa Wolkenbewegungen, Rauchentwicklungen, Schaumkronen auf Wasser. All so etwas kann man heute mit der fraktalen Analyse sehr gut strukturell erfassen. Das scheint nun auch für den Bereich der Religion zuzutreffen. Und der Grund hierfür ist vermutlich in den Eigenarten des menschlichen Geistes oder der menschlichen Psyche zu suchen.
Das heißt, menschliche Psyche findet, egal unter welchen historischen Bedingungen, egal unter welchen Lebensbedingungen, ähnliche Wege, um sich dem Transzendentalen, dem Überweltlichen zu nähern.
Ja, das trifft es. Denn diese fraktalen Strukturen der Religionen bilden sich ja erst im historischen Prozess aus. Das heißt, Religionen entwickeln sich weiter. Und wir sehen dann, dass Religionen in ihrer Weiterentwicklung von ihren Entstehungsgründen her sich immer stärker verzweigen. Und schon in diesem Bild der Verzweigung finden wir eben den Gedanken der fraktalen Struktur, wie wir ihn eben auch bei Bäumen beobachten können, wo eben jede Verzweigung die Struktur des ganzen Baumes letztlich widerspiegelt. Und das heißt, religiöse Vielfalt ist nicht chaotisch, sie ist nicht rein zufällig, sie ist nicht rein willkürlich, sondern in ihr spiegeln sich eben Möglichkeiten des menschlichen Geistes wider. Und theologisch können wir die dann natürlich so deuten, dass mit der Vielfalt der Menschen selber auch notwendigerweise eine Vielfalt echter Gottes- oder Transzendenzerfahrung verbunden ist.
Wenn eine Familie keine Migrationsgeschichte hat, dann wächst man in Deutschland jedenfalls in der Regel ja nicht in den Buddhismus rein, sondern man entscheidet sich ganz bewusst dafür. Und wenn ich Ihren Überlegungen jetzt folge, dann wäre das ja eigentlich gar nicht nötig. Also wenn ich zum Beispiel gerne mich meditativ einem göttlichen, unpersönlichen Grund annähern möchte, dann könnte ich das auch in christlichen Traditionen finden oder in philosophischen, je nachdem, wo ich herkomme. Ich müsste halt nur einfach genau hingucken. Sind dann solche Religionswechsel eigentlich überflüssig oder steckt hinter der Sehnsucht ausgerechnet nach dem Buddhismus auch noch was anderes?
Ja und nein. Also es ist ja dann doch durchaus so, dass Religionen in bestimmten Bereichen eine stärkere Expertise, eine stärkere Kompetenz entwickeln, als vielleicht eine andere Religion es hat, in der es auch diese Ansätze gibt, aber in der sie nicht so vielfältig sind. Also denken Sie nur an das von Ihnen genannte Beispiel der Meditation. Der Buddhismus hat eine große Vielfalt an meditativen Techniken Umfang entwickelt. Das Christentum kannte in seiner Geschichte auch eine sehr breite Vielfalt kontemplativer Übungen, die aber heute vielfach verkümmert sind. Und wir können zurzeit beobachten, dass im Christentum Meditation, Kontemplation wieder stärker zunimmt, angeregt durch buddhistische Ansätze. Das heißt, für einen einzelnen Menschen kann es durchaus von seiner oder ihrer jeweiligen Biografie her sinnvoll sein, zu einer anderen Religion zu konvertieren, wenn der entsprechende Mensch dort einen besseren Weg zum Verständnis des Lebens und zum Verständnis auch der letzten Wirklichkeit findet, als in der Form der Religion, in der man persönlich bisher groß geworden ist und sozialisiert worden ist. Aber auf das Ganze gesehen stellen wir dann doch global fest, dass Religionen voneinander lernen, sich gegenseitig beeinflussen und darin ihre Vielfalt im Grunde genommen weiter zunimmt, aber auch ihre Überlappungen weiter zunehmen.
Wenn man die fraktale Grammatik religiöser Phänomene ernst nimmt, sind sich Buddhismus und Christentum gar nicht so fremd, wie es auf den ersten Blick scheint. Das sagt der Religionswissenschaftler und interkulturelle Theologe Perry Schmidt-Leukel. Herzlichen Dank.
Danke ebenfalls.
Im Detail hat Perry Schmidt-Leukel die einzelnen scheinbar fundamentalen Unterschiede zwischen Buddhismus und Christentum durchbuchstabiert in seinem neuesten Buch. Es heißt Das himmlische Geflecht, Buddhismus und Christentum, ein anderer Vergleich. Und es ist erschienen im Gütersloher Verlagshaus. 416 Seiten, kosten 26 €.